begrüße Sie zu der heutigen Vorlesung. Vorweg zwei Bemerkungen. Einmal bin ich darauf angesprochen worden für eine Argumentation, die ich ja stark gemacht habe, nämlich dass es nicht möglich ist, säuberlich zwischen Ethik, Metaethik und Moral und Politik zu scheiden, sondern dass sie sich überlagern und aufeinander ausschlagen. Da wurde mir die Frage gestellt, woher ich das habe. Und da muss ich gestehen, ich bin schon so lange in dem Feld unterwegs, dass ich, also seit 1966 spätestens, dass ich immer erst suchen muss, bevor ich dann weiß, woher ich etwas habe. Und auch das ist nicht sicher. Weil vieles von dem habe ich einfach vergessen, aber es hat natürlich sozusagen weitergewirkt. Und wenn ich dann da Literaturangaben zu produzieren muss, muss ich das erst konstruieren und mir überlegen, was ist da eine sinnvolle, was ist dafür ein sinnvoller Hintergrund. Also in dem Sinne, ich habe ja eine allgemeine Bibliografie angegeben, das ist nützlich, dass Sie das lesen, da kriegen Sie die Hintergrundinformationen, die Sie brauchen, aber ich werde nicht zu einzelnen Überlegungen in der Lage sein, Ihnen da jeweils Literatur anzubieten, weil das ist sozusagen in meinem Kopf entstanden, aber natürlich aus vielen Lektüren über Jahrzehnte. Damit bin ich eigentlich gleich beim zweiten Punkt. Es wurde mir vorgeschlagen, ich sollte meine Thesen stärker begründen. Das hat mich natürlich etwas in Schwierigkeiten gebracht. Denn wir haben ja nicht nur das Problem der Begründungsprobleme in der Ethik, sondern wir haben auch das Problem der Begründungsprobleme in der philosophischen Reflexion über Ethik. Und die sind nicht einfach zu lösen. Wenn es jedenfalls so ist, wie ich das behaupte, dann müssen Sie in meiner radikalen Philosophie nachlesen, dass Philosophieren ein inkonklusives Argumentieren ist, dann kann man letztlich immer nur versuchen zu zeigen. In der analytischen Tradition hat sich dafür das Wort plausibilisieren eingebürgert. Dieses Wort plausibilisieren lässt etwas erkennen, verdeckt aber auch etwas. Es lässt erkennen, dass man das durchaus auch, nachdem ein Argument vorgetragen worden ist, anders sehen kann. Plausibilisieren nimmt aber andererseits den Anspruch auf Wahrheit der jeweiligen Argumentation zurück. Das ist gewissermaßen so, naja, probieren wir mal das aus und machen es plausibel. Der Anspruch ist schon ein höherer. Der Anspruch ist schon der, dass unter den Voraussetzungen aus der Perspektive und mit der Fragestellung, mit der man dann argumentiert, man streng begründbar zu diesem Ergebnis kommt. Die Schwierigkeit liegt natürlich darin, wie vermittelt werden kann, dass diese Frage so zu stellen ist, diese Voraussetzungen so zu machen sind und diese Perspektive in der Bearbeitung und Lösung und Beantwortung der Frage einzunehmen ist. Das geht wiederum nicht konklusiv, sondern das kann man wiederum nur zeigen. Dieses Dilemma, einerseits durchaus an Strenge und Verbindlichkeit festzuhalten, sich andererseits aber des konklusiven Charakters philosophischer Argumentationen bewusst zu sein, führt mich vielleicht gelegentlich zu einem allzu, man könnte sagen, kavalierhaften Umgang mit der Argumentation. Das hat auch damit zu tun, dass ich in unserer Zunft einfach allzu viel Dogmatismus unterwegs sehe. Aber dieser kavalierhafte Umgang soll nicht bedeuten, dass ich Argumentationen und Gründe und Gegengründe nicht ernst nehme. Ich nehme sie ernst, sehe sie aber auch in ihrer Eingebundenheit in Voraussetzungen, Perspektiven, Fragestellungen, die ihrerseits nicht letztbegründet werden können. In dem Sinne inkonklusiv bleiben. Ich hoffe, das hilft ein bisschen, aber Selbstverständlich bleibt das eine schwierige Kunst. Heute will ich reden über Theorien der Ethik, das heißt über Auffassungen, was eigentlich Ethik ist, zwischen denen in der Philosophie eine heftige Konkurrenz besteht, und die Philosophen haben Tendenz, der ich ein bisschen jetzt in den nächsten Vorlesungen nachgeben werde auch, sozusagen wegen des inkonklusiven Charakters ihrer eigenen Arbeit, sich zurückzuziehen auf den Bericht darüber, was andere Philosophen gesagt haben. Und da ist man natürlich auf sicherem Grund. Da hat man Texte, diese Texte kann man interpretieren, da gibt es natürlich auch ein bisschen Streit, aber das ist im Prinzip lösbar. Nur der Bericht darüber, was, und die kritische Diskussion darüber, was andere Philosophen gesagt haben, bringt einen in der Frage des Verhältnisses, sagen wir mal, von Perspektivität und Verbindlichkeit oder mit einem traditionelleren Ausdruck von Parteilichkeit und Wahrheit gar nicht weiter. Denn, ich meine, das ist natürlich vielleicht meine Spezialmacke, ich neige dazu, das, was in unserer Zunft verhandelt wird, mit ausgesprochenem Misstrauen zu betrachten. Und da, denke ich, habe ich auch schon ein paar Beispiele genannt, die das eigentlich plausibel machen. Es gibt Gründe, dem, was in der Zunft Konsens ist, zu misstrauen. Sehr oft ist das einfach der ideologische Geist der Zeit, der sich hier, die herrschenden Gedanken, die sich hier dann philosophisch artikulieren und ausarbeiten. Und der höhere Grad der Ausarbeitung ist kein Garant für die Wahrheit oder Richtigkeit. Im Gegenteil. Da ist es sehr oft so, dass ein hoher Grad von technischer Ausarbeitung geradezu ein Indikator dafür ist, dass hier sich jemand von den wirklichen Problemen entfernt hat. Und wirkliche Probleme dann auch oft verdeckt. Die Schwierigkeit ist jetzt aber, dass eigentlich zwischen diesen unterschiedlichen Theorien der Ethik, den unterschiedlichen Auffassungen darüber, was Ethik ist, gar nicht einmal eine Konkurrenz besteht. Sondern die sind jeweils für sich aufgetreten, mit dem Anspruch auf Einsichtigkeit und Wahrheit und Verlangen nachvollzogen zu werden. Nun haben wir aber in der Philosophie natürlich das Problem, dass auf dem umkämpften Gelände der Philosophie solche unterschiedlichen Positionen auftreten, die alle mit dem Anspruch auf Evidenz und Wahrheit auftreten. Und sozusagen aus der Perspektive der Reflexion über dessen, was in der Philosophie zum Thema getrieben wird, stellt sich dieses Verhältnis als Konkurrenz dar. Konkurrenz aber dann nicht in dem Sinne, dass möglichst große Marktanteile angestrebt werden, sondern Konkurrenz in dem Sinne, dass es eigentlich ein Kampf um Leben und Tod ist. Jede der Theorien beansprucht, die eigentlich richtig zu sein, und die anderen völlig verfehlt zu erklären. Das macht die Aufgabe einer Klassifikation dieser Theorien dann auch schwierig, aber die Kollegen sind ja nicht dumm und haben da Wege gefunden, dies zu leisten. Allerdings sollte man und Frau sich von diesen Klassifikationen nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Denn das sind durchaus handhabbare Gesichtspunkte, aber es sind nicht unbedingt Gesichtspunkte, die in der kritischen Diskussion der jeweiligen Theorie der Ethik dann auch eine wirkliche Rolle spielen. Ich habe im Grunde schon die Frage der Koexistenz, Komplementarität oder wechselseitige Exklusion angesprochen. Nach dem eigenen Selbstverständnis dieser in Anführungsstrichen aus der Perspektive eines dritten, vierten oder fünften Beobachters sozusagen, der sich versucht klarzumachen, was da geschieht, konkurrierenden Theorien ist festzustellen, dass sie eigentlich von ihrem eigenen Anspruch her alle die wechselseitige Exklusion betreiben. Ich habe das als Frage von Leben und Tod beschrieben. Man kann natürlich jetzt auf der Ebene der Reflexion über diese Theorien die Frage sich stellen, ob nicht vielleicht diese unterschiedlichen Theorien über etwas Unterschiedliches reden, ob es in ihnen um etwas Unterschiedliches geht und deswegen bis auf Weiteres ihre Koexistenz begründbar oder zumindest als vernünftig akzeptabel ist, oder man sogar sagen kann, sie seien komplementär. Ich will das nur an einem Beispiel gerade erläutern. Die logistische, wie das meine Kollegin Annemarie Pieter genannt hat, Variante der Metaethik, leistet Erhebliches, und das habe ich auch schon benutzt, dabei, die logische Form für die Ethik und Politik und Moral wichtiger Sätze zu erhalten. Und in der Tat, wenn man diese logische Form besser begreift und auch sagen wir, die logische Struktur solcher Ausdrücke wie erlaubt, geboten, verboten, freigestellt, da hatte ich ja schon mit operiert, dann sieht man in vielen ethischen Fragen etwas klarer. Andererseits ist man auf die Weise überhaupt nicht in der Lage, oder eigentlich nicht in der Lage, es wird dann doch ein bisschen versucht, aber das ist dann, muss man mit Misstrauen betrachten, zu Fragen, die die Philologen Fragen der materialen Ethik genannt haben, Stellung zu nehmen. Welche ethischen Prinzipien, und zwar mittlerer Reichweite, nicht jetzt einfach der kategorische Imperativ oder das Prinzip der Universalisierbarkeit, sondern ethische Prinzipien wie Respektierung der anderen oder Offenheit für neue Argumente, was auch ein ethisches Prinzip ist. Solche materialen Prinzipien kann man eigentlich mit der Untersuchung der logischen Formen ethischer Äußerungen und Konzepte nicht behandeln. Umgekehrt ist die Debatte über intuitiv erkennbare Werte und ihre Hierarchien, wie sie die philologischen Kollegen betrieben haben, von erheblichen Naivitäten in der Frage des logischen Einsatzes derartiger Werturteile offenbar erheblich beeinträchtigt. Man könnte also vermuten, dass es zwischen unterschiedlichen Theorien der Ethik so etwas wie eine Komplementarität gibt. Dass man das, was sie wirklich herausfinden, und das muss man natürlich prüfen, was sie wirklich herausfinden, das kann etwas anderes sein, als was sie behaupten oder herausgefunden zu haben oder sich vornehmen herauszufinden, ob es nicht tatsächlich so etwas wie eine Komplementarität, eine wechselseitige Ergänzung aus unterschiedlichen Perspektiven gibt. Das gilt auch schon, denke ich, für die Unterscheidung zwischen einer deskriptiven und einer präskriptiven Ethik. Also Annemarie Pieper geht dann ja gleich zur normativen Ethik weiter, das will ich gleich noch kommentieren. Aber man kann sich, glaube ich, klar machen, das ist zwar in der logischen Form offensichtlich eine unübersteigbare Differenz zwischen präskriptiven Behauptungen und deskriptiven Behauptungen und präskriptiven Äußerungen gibt. Also imperative Werturteile, Aufforderungen, you name it, Gebote, Verbote, Erlaubnisse. Lassen sich nicht logisch aus deskriptiven Behauptungen begründen. Andererseits aber gehört zu präskriptiven Äußerungen immer auch dazu, dass man etwas weiß darüber, wer die Subjekte sind, an die man sie adressiert und in welcher Lage sie sich befinden. Es ist wenig sinnvoll, einem Verhungernden zu sagen, damit du deinen Geist konzentrieren kannst, sollst du fasten. Also, da haben sie was über das Subjekt und da haben sie was über die Lage. Und ohne dieses zu wissen, ihm sozusagen inhaltlich sinnvolle Vorschläge zu machen, ist eigentlich nicht möglich. Und ich glaube, das gilt in ganz vielen Bereichen der praktischen Philosophie, dass man zwar nicht aus einer Lageerkenntnis schon weiß, was zu tun ist, dass man aber ohne eine Lageerkenntnis überhaupt nicht wissen kann, was zu tun ist. Das heißt, es gibt hier doch ein engeres Verhältnis zwischen deskriptiven und preskriptiven Momenten, als das gewöhnlich mit der Naturalistic Fallacy, also dem naturalistischen Fehlschluss, betont wird. Mit Normativität haben wir gleich noch einen weiteren Schritt, nämlich den Schritt zu verallgemeinerten Aufforderungen. Zu Aufforderungen, die nicht jetzt sind, holen wir jetzt mal ein Bier, sondern dem Durstenden muss man zu trinken geben. Das soll man, das ist verdienstvoll und so weiter. Die also versuchen, allgemeine Normen des Handelns, die vielleicht für alle gelten, vielleicht aber auch nur für eine bestimmte Gruppe, Ärzte etwa haben bestimmte Verpflichtungen, Richter haben bestimmte Verpflichtungen und das ist auch durchaus begründbar. Das wäre eine Norm, das wäre mehr als bloß eine preskriptive Aussage, die ja ad hoc und situativ erfolgen kann. Und es ist insofern sinnvoll, wenn wir über Ethiken reden, wie Annemarie Kipper das tut, dass wir hier nicht bloß über preskriptive Ethiken reden, sondern über normative Ethiken, weil in Ethiken kommen diese ad hoc Aufforderungen eigentlich typischerweise nicht vor. Das wäre eine Extremform einer Situativethik, die nur noch ad hoc, singuläre ad hoc Aufforderungen kennt. Ein weiteres Problem hat Annemarie Pieper auch angesprochen, nämlich das Verhältnis von Neutralität oder Engagement in den Theorien der Ethik. Ich habe vorhin schon das Verhältnis von Wahrheit und Parteilichkeit angesprochen, das damit zusammenhängt. Ich will das in einem Beispiel, das ich selber erlebt habe, illustrieren, das Problem. Man könnte jetzt sagen, selbstverständlich muss jemand, der sich sinnvoll über Ethik äußert, sich engagieren. Sonst kann er ja gar nicht mitkriegen, wovon diejenigen reden, die sich dann unter Umständen deliberativ orientieren wollen oder auch streiten. Das heißt, vom Standpunkt des Sirius aus, wie Merleau Ponty das genannt hat, ich habe mit dem allen gar nichts zu tun, dieses Ameisengewimmel geht mich gar nichts an, ist eine plausible, triftige, ethische Reflexion und Argumentation offensichtlich nicht zu machen. Andererseits, und das ist der Punkt, den ich selber anekdotisch erlebt habe, gibt es so etwas wie eine Paradoxie des Engagements. Diejenigen, die engagiert sind, die in einer konkreten Situation stecken und mit ihr sich auseinandersetzen, die sind engagiert, das ist gar kein Problem. Aber diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren und gewissermaßen sekundär sich dieses Engagement zu eigen machen, da kann ein Problem auftreten. Ich habe das erlebt im Fall des Bürgerkriegs in Angola. Da gab es Menschen, die auf der einen und auf der anderen Seite engagiert waren. Und als die beiden kriegführenden Parteien anfingen, über einen Friedensprozess miteinander sehr tastend und schwierig, und das ist auch einmal schiefgelaufen, zu verständigen, da waren die, die sich mit ihnen solidarisiert hatten, dagegen. Ihr könnt doch nicht mit diesen Schweinen, ihr könnt doch nicht mit diesen Verrätern. Das ist doch Verrat. Frieden ist Verrat. Aber es ist natürlich klar, dass wenn man in einem Land lebt, man nicht den Bürgerkrieg bis zu dem Punkt fortführen kann, dass die andere Bürgerkriegspartei eliminiert ist, wie das so schön dann heißt, dass man also die anderen alle umgebracht hat. Sondern irgendwann vorher muss man sich verständigen. Das gehört zur Logik von Bürgerkriegen dazu, und Sie würden sagen, das ist aber ein extremes Beispiel, aber es macht diesen Punkt des sekundären Engagements und seiner Problematik deutlich. Diejenigen, die in der Situation sind, die haben auch das Problem, dass sie aus der Situation raus müssen. Aber diejenigen, die sich nur gewissermaßen von außen auf die Situation bezogen haben, die können sich den Luxus leisten, zu sagen, ja, wir haben uns hier engagiert und dabei bleiben wir. Und meines Erachtens impliziert das, wenn man genau hinguckt, nicht einmal, dass man das, wofür man eingetreten ist, verraten müsste. So, man muss einfach sehen, dass es in einer konkreten Situation, wo es dann um eine andere Fragestellung geht, nämlich nicht darum, den Bürgerkrieg zu gewinnen, sondern einen Friedensprozess einzuleiten, dann das Engagement auch anders zu artikulieren ist. Man muss andere Fragen stellen, andere Argumente werden wichtig. Und ich glaube, das ist natürlich ein extremes Beispiel, das gebe ich dazu, aber es macht deutlich, dass Engagement ohne die Fähigkeit, sich auch wieder zu distanzieren, sich auch von sich selbst zu distanzieren, was die beiden kriegführenden Parteien natürlich mussten, nicht als Ausgangspunkt und Grundlage einer ethischen Reflexion akzeptabel ist. Das ist für diese Theorien der Ethik, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt komme ich zu den Hauptthemen und da stütze ich mich auf die Darstellung von Annemarie Pieper. Die philologische Ethik als eine wertbezogene Reflexionsform, die sprachanalytische Ethik als Metaethik, die naturalistisch-evolutionäre Ethik als ein Begründungstypus und die Leib- und Gefühlsethik als Fokussierungsgestalt. Das ist Ihr Vorschlag zur Klassifikation der deskriptiven Ethik. Vorher will ich allerdings noch eine Bemerkung zum Begriff der deskriptiven Ethik machen. Sie schreibt, als deskriptiv werden jene Theorieansätze in der Ethik bezeichnet, die sich überwiegend mit der Frage befassen, wie die menschliche Praxis als ein empirisches, geschichtliches Geschehen so beschrieben, analysiert und interpretiert werden kann, dass die Bedeutung des Moralischen aus dem Handlungskontext erhellt wird. Hier ist, glaube ich, mindestens zweierlei anzumerken. Erstens wird von dieser Fassung der deskriptiven Ethik unterstellt, dass es keine Wissenschaften von der menschlichen Praxis gibt. Die Analyse und die Beschreibung, Analyse und Interpretation menschlicher Praxis ist Aufgabe, und ich muss hier unterstellen, exklusive Aufgabe der deskriptiven Ethik. Und ich denke, das muss man in aller Form zurückweisen. Die Vorstellung, dass menschliche Praxis nur in einem Kontext von Ethik beschrieben, analysiert und interpretiert werden kann, ist durch nichts weiter gerechtfertigt als durch das Vorurteil, dass menschliche Praxis etwas ist, was sich wissenschaftlicher Untersuchung entzieht. Es gibt hier auch, das ist ein interessantes Symptom, ein fehlendes Wort. Es wird gesagt, beschrieben, analysiert und interpretiert. Das Wort erklärt kommt nicht vor. Was Wissenschaften typischerweise tun, dass sie irgendwie eine Erscheinung analysieren und dann erklären, ist offenbar auf menschliche Praxis in der Perspektive, die hier unterstellt ist, nicht anwendbar. Und ich denke, wenn wir historische Prozesse, psychologische Prozesse uns anschauen, dann kann man natürlich sagen, dass es da schwierig ist und dass es eine Krise der Gesellschaftswissenschaften und der Wissenschaften vom menschlichen Geist sicherlich gibt, aber dass die verschwunden wären, und wir nur noch die Etiketten, das, denke ich, kann man ernsthaft nicht vertreten. Das Zweite scheint mir aber viel gravierender zu sein. Dadurch, dass die Frage der Erklärung hier ausgeklammert wird, bekommt der Nebensatz am Schluss eine verengte Bedeutung. Was soll das Ethische an diesen deskriptiven Ansätzen sein, nach Anne-Marie Pieper? Dass die Bedeutung des Moralischen aus dem Handlungskontext erhellt wird. Also der Handlungskontext gedeutet, in dem Sinne haben wir es mit einer Erhellung zu tun, und diese Deutung ergibt als Resultat eine Zuschreibung von Bedeutung an das Moralische. Es gibt aber eine ganz wichtige, und ich würde nicht sagen, dass das einfach schon Wissenschaft von der menschlichen Praxis ist, sondern das ist eine Übergangsform der Philosophie, eine ganz wichtige Deutungsform menschlicher Praxis, die sich als philosophische Ideologiekritik beschreiben lässt. Menschliche Praxis, klassisch etwa bei Friedrich Nietzsche, wird als Form der Verblendung, der Selbsttäuschung analysiert. Ähnliche Analysen haben wir bei Kierkegaard, bei Feuerbach, also ich will jetzt diese philosophische Ideologiekritik stark machen, oder auch bei den Ideologen, Leuten wie Destutt de Tracy, Sismondi und anderen, die in der Geschichte der modernen Gesellschaftswissenschaften zu Anfang des 19. Jahrhunderts eine wichtige, meistens vergessene Rolle gespielt haben. Diese ideologiekritische Deutung, die herausarbeitet, welche Rolle in der menschlichen Praxis die Selbsttäuschung, die Täuschung, die Illusion spielt, in dem Sinne das Ideologische, die ist hier ausgeklammert. Und das ist gravierend. Denn damit haben wir so etwas wie einen positiven Bias. Es werden nur diejenigen Ansätze betrachtet, die Bedeutung des Moralischen positiv aus dem Handlungskontext erhellen. Das ist diese hermeneutische Operation des Licht auf etwas Werfens und durch Deutung plausibel, könnte man hier wirklich sagen, zu machen. Also das muss man, glaube ich, hier mitdenken, dass dieser Gedanke der deskriptiven Ethiken, wenn man ihn dann kritisch fassen will, zu ergänzen wäre, um die ideologiekritischen Arbeiten auf dem Feld der praktischen Philosophie. Und ich will allerdings auch zugeben, dass diese Engführung, die Anne-Marie Pieper hier vornimmt, einen Grund hat. Nämlich den, dass ich typischer und normalerweise, ich will zu beiden Ausdrücken noch was sagen, in der Deliberation dem anderen nicht sage, du machst dir etwas vor, du täuschst dich über dich selber, sondern ihm sage, dieses Argument trägt nicht dahin, wo du mit ihm tragen willst. Das heißt, ich lasse mich in der Deliberation typischerweise darauf ein, wie der andere positiv argumentiert. Und gewissermaßen nur im Extremfall sage ich, aber hier spricht dein bildungsbürgerlicher Hintergrund. Hier sprichst du mit der Stimme deiner Eltern. Hier sprichst du mit der Stimme des Tagesspiegels. hier sprichst du mit der Stimme deines Ordinarius. Also das ist im Grunde dann immer schon der Punkt, wo eigentlich der Abbruch der Deliberation angesagt ist. Es sei denn, der andere sagt, okay, wollen wir das mal prüfen. Was ein möglicher Zug ist. Man kann eine Deliberation in dem Sinne erweitern, dass die Beteiligten darüber nachdenken, ob sie nicht selber in ihren Ausgangspositionen ideologischen Effekten unterlegen sind. Ob sie nicht selber hier eine neurotische Fixierung haben oder ähnliches. Wir haben nicht nur gewissermaßen die gesellschaftspolitischen Hintergründe thematisieren. Ich glaube sogar, dass das für eine, sagen wir, gepflegte Deliberationsatmosphäre ein sehr gutes Zeichen ist, wenn man so etwas geben und nehmen kann. Also sich auch hinterfragen in dem, was man selber für evident hält. Aber das ist nicht typisch und insbesondere in den Theorien der Ethik in der Regel gar nicht im Blick. Damit komme ich jetzt zur phänomenologischen Ethik, die eben historisch entstanden ist, im Ausgang von der Phänomenologie Edmund Husserls, und zwar speziell im Ausgang von dem, denke ich, problematischsten Element dieser Phänomenologie, nämlich der sogenannten Wesensschau. Husserls Argument ist, dass in der Intentionalität, das heißt, dass wenn wir etwas behaupten, wir immer etwas über etwas behaupten und dieses Etwas als real intendieren, dass damit ein Zugang zum Wesen des Realen gegeben wird, und zwar ein intuitiver Zugang. Wenn ich gewissermaßen die Voraussetzung richtig einrichte, dann kann ich intuitiv erkennen, was das Wesen einer Streichholzschachtel ist. Dann kann ich intuitiv erkennen, was das Wesen eines denkenden Ich ist. Dieser Gedanke der intuitiven Erkenntnis unter der Voraussetzung, dass man zunächst einmal alle möglichen Hindernisse dieser Schau beiseite geräumt hat, also die Philologie ist nicht in dem Sinne, oder die husserlische Philologie, im Unterschied etwa zu der von Hermann Schmitz oder einem gewissen Fender Anfang des Jahrhunderts, des 20. Ist nicht in dem Sinne naiv, dass sie unterstellt, dass wir das immer schon können und dafür keine methodisch kontrollierten Anstrengungen machen müssen. Aber sie denkt diese Anstrengung als ein Wegräumen von Hindernissen. Wenn wir diese Hindernisse kontrolliert weggeräumt haben, dann sind wir in der Lage, das, was etwas ist, als solches unmittelbar intuitiv und intuitiv wahrzunehmen, also eine Wesensschau zu betreiben. Dieser Gedanke wird jetzt von Max Scheler, Nikolai Hartmann und Hans Reiner, über Hans Reiner hatte ich schon mal verwiesen zu Anfang, weil der Anfang der 60er Jahre sozusagen der einzige praktische Philosoph in Westdeutschland war, und alle übrigen sich über ihn lustig machten, weil das kann man auch gar nicht machen, praktische Philosophie. Hans Reiner hat als letzter diese philologische Ethik weitergetrieben, und zwar als, wie er sagte, materiale Ethik. Das ist auch schon Schelers Anspruch. Im Unterschied zu der formalen Ethik eines Kant, der ja nur auf die Form der Maxime, die Universalisierbarkeit abgibt und auf die Pflicht als letzter Gesichtspunkt ethischer Reflexion, wird von den philologischen Ethikern die Frage des Inhalts in den Vordergrund gestellt. Und so wie man in der Wesensschau das Wesen einer Streichholzschachtel oder das Wesen eines transzendentalen und eines empirischen Ichs sich erschließen kann, wenn man die entsprechenden Hindernisse weggeräumt hat, so kann man nach ihrer Überzeugung intuitiv, unmittelbar und evident Werte schauen. Wie macht man das? Das ist erstmal ganz einfach. Nämlich, man geht von den Phänomenen des moralischen Bewusstseins aus. Also das eigene Gewissen ist der unmittelbare Ausgangspunkt. Ich zitiere, das ist Hans Reiner, jetzt hier noch Annemarie Pieper: Ausgangsgrundlage der ethischen Forschung muss das eigene sittliche Bewusstsein des Forschers mit seinen Gegebenheiten sein. Denn hier ist diejenige Quelle ethischer Erkenntnis, die uns am unmittelbarsten erfahrungsmäßig gegeben und fassbar ist. Diese Quelle gibt uns so die sicherste Erkenntnis, die unbedingt, also absolut, und im Zweifelsfall vor allem anderen Berücksichtigung beherrscht. Ohne sie wären aber auch alle anderen Quellen ethischer Erkenntnis für uns nicht ausschöpfbar. Denn nur von dem aus, was uns im eigenen Erleben unmittelbar zugänglich wird, können wir auch fremdes sittliches Bewusstsein erkennen und verstehen, indem wir die Elemente des eigenen sittlichen Erlebens uns nur zum Teil nach Stärke und strukturellen Aufbau anders gestaltet, auf den anderen übertragen denken. Das ist die grundlegende Denkfigur der husserlischen Philologie, dass in dieser Wesensschau wir das unerschütterliche Fundament gewinnen, von dem aus wir in der Lage sind, alles andere zu begreifen und zu denken. Soweit also das jeweilige gegebene eigene praktisch-moralische Bewusstsein als unhintergehbarer Ausgangspunkt. Und nun wird von hier aus der Gedanke der Werte entwickelt. Und Scheler argumentiert, dass Werte keine Eigenschaften von Dingen oder Menschen seien, also keine bloßen Attribute, sondern als solche zugänglich seien. Das heißt, wir müssen uns nicht in das Studium der Dinge oder der Menschen versenken, sondern können Werte als solche studieren. Sein Beispiel ist die Farberfassung. Ich zitiere, wie ich mir ein Rot auch als bloßes extensives Quale, also ein So-Sein, wie man auch sagen könnte. Aber es gibt ja inzwischen auch eine ganz entwickelte Debatte über Qualia in der amerikanischen Philosophie. Zum Beispiel eine reine Spektralfarbe zur Gegebenheit bringen kann. Ich kann mir sozusagen vorstellen, ich sehe ein Rot. Wobei ich da gleich dazu sagen würde, ich kann mir nicht vorstellen, ich sehe ein Rot im Allgemeinen. Sondern ich kann mir eigentlich nur vorstellen, ich sehe ein bestimmtes Rot. Aber gut, das ist nicht Schelers zentrales Problem, sondern sein zentrales Problem ist folgendes, dass ich es mir zur Gegebenheit bringen kann, also mir vorstellen kann, in einer kontrollierten Vorstellung, ohne, Zitat, es als Belag einer körperlichen Oberfläche, ja nur als Fläche oder als ein Raumartiges überhaupt aufzufassen. Ich kann sozusagen dieses Rote mir vorstellen, ohne dass ich gleichzeitig über Raumstrukturen oder über Oberfläche und Inneres oder sowas nachdenke. Ich denke, soweit ist das, glaube ich, nachvollziehbar. Und jetzt sagt er, so sind mir auch Werte wie angenehm, reizend, lieblich, aber auch freundlich, vornehm, edel, prinzipiell zugänglich, ohne dass ich sie mir hierbei als Eigenschaften von Dingen oder Menschen vorstelle. Das heißt, es gibt so etwas wie eine reine, nicht gegenstandsgebundene Intuition der Werte, so wie es eine reine Intuition der Farben gibt. Ich denke, man müsste hier dann nochmal, das machen wir dann, mache ich dann nochmal insgesamt, zurücktreten und überlegen, auf welchen Effekten diese Argumente beruhen. Aber ich glaube, zuerst mal kann man das stehen lassen. Und jetzt kommt er zu einem ganz wichtigen Punkt. Freundlich, vornehm, edel, reizend, lieblich, angenehm sind in diesem Sinne Wertqualitäten, die ich als solche mir zur Anschauung bringen kann. Ich glaube, dafür lässt sich sozusagen erfahrungsmäßig und auch sprachanalytisch einiges sagen. Jetzt macht er aber einen wichtigen Punkt. Das gilt aber, das Aber ist sehr interessant, auch für Werte, die der ethischen Sphäre angehören. Was ist mit der ethischen Sphäre gemeint? Das wird aus den Beispielen deutlich. Dass ein Mensch oder eine Handlung vornehm ist oder gemein. Und das ist, finde ich, ganz interessant, dass ihm das als erstes einfällt. Vornehm oder gemein, das ist sozusagen der Adel oder der Pöbel bei Platon oder bei Hegel. Und das ist gewissermaßen die aristokratische Grundkolorierung der traditionellen philosophischen Ethik. Dass die natürlich, was mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun hat und mit historischen Kulturen, ich habe noch gelernt, dass man Spargel nicht mit dem Messer isst, sondern mit der Hand, als vornehm und nicht etwa gemein. Das hat sich inzwischen doch erheblich verändert. Und solche Veränderungen laufen dann natürlich in einer Tour. Aber dass überhaupt so unterschieden wird, setzt voraus, dass wir eine Gesellschaft haben, in der es solche Distinktionen gibt. Trotzdem ist es richtig, dass wir, indem wir solche Unterscheidungen machen, nicht über die Gesellschaftsstruktur reden, die wir damit evozieren indirekt, sondern über ein Qualia-Verhältnis, das als solches in der Tat losgelöst ist von dieser sozialen Voraussetzung. Es wird gleich noch dann erweitert. Mutig oder feige, rein oder schuldig, gut oder böse. Ich erspare mir hier jetzt die entsprechenden Kommentare über die jeweiligen Hintergründe, die man auch hier herausheben könnte. Das wird von uns nicht erst, so immer noch Schäler, durch konstante Merkmale an diesen Dingen und Vorgängen, die wir anlegen könnten, gewiss, noch besteht es gar in solchen. Mit der Sprache der Naturalistic Fallacy, derartige Bewertungen sind nicht deskriptiv begründbar. Dass etwas edel oder dass eine Handlung oder ein Mensch feige ist, da haben wir zwar ganz starke Evidenzen, aber die beziehen sich nicht auf irgendeine eine angebbare Merkmalskonstellation. Sondern bezieht sich eben auf ein Quale, das wir bewertend auf diese Handlung beziehen. Oder diesen Menschen, diese Person. Es genügt unter Umständen eine einzige Handlung oder ein einziger Mensch, damit wir in ihm das Wesen dieser Werte erfassen können. Also das ist jetzt auch wichtig. Das Universalisierungsargument, das wird ja gerne gesagt, wir müssen erstmal sozusagen die Gewohnheit entwickeln und dann werden wir in der Lage sein, etwas als feige oder als mutig oder so zu klassifizieren. Das ist in der Tat vorstellbar, dass wir derartige Qualia an moralisch, ethisch, politische Qualia an einer Person, an einer Handlung evident erleben, ohne das zuvor vergleichend erarbeitet zu haben. Damit kommt er zu dem Schluss, dass es möglich ist, materielle Werte a priori durch eine besondere Intuition als ideale Objekte in ihrer Wertqualität anschaulich zu erfassen und sogar zu fühlen. Zitat: Werte sind klare, fühlbare Phänomene. Und Schneider versucht auch zu zeigen, dass dies eigenständig ist. Auch wenn der Träger des Wertes nicht mehr existiert, existiert der Wert noch. Es ist klar, dass die Wertqualitäten sich nicht mit den Sachen verändern. So wenig die Farbe blau-rot wird, wenn sich eine blaue Kugel rot färbt, so wenig werden die Werte und ihre Ordnung dadurch tangiert, dass sich ihre Träger im Wert ändern. Der Wert der Freundschaft wird nicht angefochten dadurch, dass sich mein Freund als falsch erweist und mich verrät. Soweit ist das ganz treffend beobachtet darüber, wie solche Bewertungen funktionieren. Scheler schließt daraus noch etwas anderes, nämlich dass den Werten a Priorität zukommt. Zitat jetzt von Annemarie Pieper: Insofern ihre Gültigkeit nicht davon abhängt, ob sie in irgendeinem Sachverhalt oder Menschen verwirklicht sind. Die Frage, wie erfassen wir eigentlich diese a Priorität, wird dann mit dem Begriff des Wertfühlens beantwortet. Es steht da wirklich, also Friedrich Nietzsche lässt grüßen, der Kant so interpretiert, dass das Erkennen erklärt wird, Vermöge eines Vermögens. Jetzt steht wirklich, Zitat: Werte werden somit nicht gedacht, sondern es gibt ein eigenes, Anführung, Organ, Ausführung im Menschen, das von sich selbst her auf sie angelegt ist. Analog wie das Auge darauf aus ist, Sichtbares zu registrieren, will das intentionale Fühlen des Werthaften habhaft werden. Der Ausdruck Fühlen soll signalisieren, dass es beim Wertfühlen nicht um die Erfassung einer rationalen Struktur, einer Form geht, sondern eines materiellen, qualitativen. Ein ausführliches Zitat von Dietrich, das ist von Hildebrand. Sowohl im Wertsehen wie im Wertfühlen sind uns die Werte intuitiv gegeben. Von einem bloßen Erkennen oder Wissen, dass etwas wertvoll ist, ist das Sehen des Wertes ebenso verschieden wie das Fühlen desselben. Wir können den Wertsehen kennenlernen, er kann uns im Wertsehen selbst gegeben sein. Aber wirklich erleben tue ich ihn erst im Fühlen. Hier tritt er in eine vollkommen neue, direkte Beziehung zu mir. In der Tat ist es ein großer Unterschied, ob ich feststelle, jemand betrachtet etwas als einen Wert, oder ob ich selber diese Wertevidenz, diese Wesensschau des Wertes vollziehe. Und wenn ich die Wesensschau des Wertes vollziehe, dann folgt daraus, dass ich verbindlich diesen Wert in meinem Handeln realisieren muss. Ich kann das dann natürlich dann bleiben lassen, aber dann breche ich diese Verbindlichkeit. Das ist der Gedanke. Und jetzt wird das noch weiter ausgebaut, nämlich in dem Gedanken, dass es möglich ist, weil die Werte sich nicht nur selber darstellen, sondern auch im Verhältnis zu anderen Werten, eine Rangordnung der Werte auch a priori aufzustellen. Das führt dann zu einem ganzen Wertekosmos. Ich merke jetzt gerade, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, dass ich Ihnen dieses vorenthalten habe. Die A-Priorität des intentionalen Fühlens, da bin ich gerade. Es führt dann zu einem ganzen Wertekosmos. Werte lassen sich in Klassen gliedern und es führt dann zu einer Wertehierarchie, was hier Rangordnung, der aufsteigende Rangordnung der Werte genannt wird. Und er behauptet, die auch diese, nicht nur die intuitive Werteschau, sondern auch die Rangordnung sei intuitiv einsichtig, das heißt keiner Begründung bedürftig. Zitat von Pieper wieder, da jeder, sofern er seinen eigenen Umgang mit Werten und wertvollen Dingen richtig analysiert, die Phänomene so deuten müsse, wie Scheler dies tut. Und moralisch verdienstvolles Handeln ist dann das Handeln, das diese Werte realisiert. Zitat von Scheler. Und erst nochmal sollte ich Ihnen den Kosmos vorstellen, nämlich das Kommen. Komme ich trotzdem zurück. Sittlich gut ist der wertrealisierende Akt, der seiner intendierten Wertmaterie nach mit dem Wert übereinstimmt, der vorgezogen ist und dem widerstreitet, der nachgesetzt ist. Wenn ich sozusagen entsprechend meiner Intuition, meiner unmittelbaren Anschauung der Werte und ihrer Rangordnung handle und den höheren Wert realisiere, auch gegen Verletzungen des niederen Wertes, dann handle ich für Scheler moralisch. Jetzt gibt es aber das Problem, dass Menschen existieren, die, wenn ich das so sagen darf, so gemein sind, dass sie diese Intuition nicht teilen. Und da gibt es eine ganz klare Ansage. Wem es an der entsprechenden Intuition mangelt, der leidet nach Dietrich von Hildebrand an Wertblindheit. Das heißt, bei dem fällt allerdings selbstverschuldet die Dimension des Sittlichen weitgehend aus. Und wie es müßig ist, einem Blinden argumentativ das Qualitative der Farbunterschiede klarzumachen, so kann man auch einem Wertblinden das Wertfühlen nicht andemonstrieren. Es bleibt nur die Hoffnung auf eine plötzliche Bekehrung. Ich hoffe, die Ironie ist nicht zu dick aufgetragen. Aber es steht aber nicht so. Ich zitiere nochmal ausführlich. Vor den Bekehrten dann stehen alle die Werte lebendig in ihrer ewigen Bedeutung da, gegen die er sich vorher in ahnungsloser oder verstockter Blindheit versündigt hat. In der Reue über sein bisheriges Leben erschließen sich ihm alle die Unwerte, die er bisher nicht gescheut hat. Wer die Geschichte der plötzlichen Bekehrungen kennt, der wird auch die Tatsache kennen, wie der Schleier, der viele oder alle sittlichen Werte und Unwerte dem Sünder verdeckte, mit einem Schlage fällt und die Welt ein neues Angesicht für ihn bekommt. Dies ist von Hildebrand. In der Tat kann ich nicht umhin, hier die Parallele des Wahrheitsereignisses des heiligen Paulus zu ziehen. Saulus verfolgte die Christen und hatte von Gott geschickt ein Wahrheitsereignis der plötzlichen Bekehrung und hinterher hat er das Christentum als Weltreligion so richtig gegründet. Dies Wahrheitsereignis ist in der Tat etwas von auch großer ethisch-moralischer Bedeutung. Was bei Hildebrand Anlass zu der von mir erkennbar geäußerten Ironie ist, ist, dass er die Historizität derartiger Wahrheitsereignisse gar nicht im Blick hat, sondern er bewegt sich immer schon auf der Ebene einer zeitlosen Ewigkeit. Die Rangordnung und Wertehierarchie, die sie vertreten, und ich werde das nachher noch exemplifizieren, ist für die philologischen Ethiker ewig. Es gibt keine Geschichte, es gibt nur Anfälle von kollektiver Wertblindheit. Ja.
Wann wurde denn das geschrieben?
Da habe ich bei Dietrich und Hildebrand nicht geguckt, aber ich nehme mal an, das ist alles aus den, teils aus den 20er und teils aus den 50er Jahren. Jetzt will ich doch nochmal die Werte dann genauer angucken. Die werden klassifiziert, das ist jetzt, habe ich Ihnen nicht kopiert, aber ich habe Ihnen die wichtigsten Wertegruppen in ihrer Struktur aufgeschrieben. Es gibt ethische Grundwerte, Menschenwürde, darunter kommt dann Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Da gibt es dann unter anderem auch die Meinungs- und Pressefreiheit, Freiheit der Wissenschaft, die Chancengleichheit, die Gerechtigkeit. Dann gibt es die moralischen Werte, die beziehen sich auf ein gutes Leben. Da gibt es Individualwerte, Sozialwerte und ökologische Werte. Unter ökologischen Werte haben wir dann die Würde der Kreatur, die Nachhaltigkeit und die Rechte der Natur. Das ist jetzt Annemarie Piepers Abwandlung dieses Schemas. Und bei der ökonomischen Wert, bei den ökonomischen Werten, da haben wir als erstes nicht, was man denken sollte, Reichtum, sondern freie Marktwirtschaft und Vertragsfreiheit. Dass das sozusagen ein historisches Wahrheitsereignis ist, das sich hier als Evidenz unmittelbar intuitiv darstellt, ist schwer zu übersehen. Annemarie Pieper macht dann noch eine, finde ich, ganz bemerkenswerte Reflexion. Wenn man diese unterschiedlichen Wertegruppen, und ich denke in der Tat, es ist hinsichtlich der Historizität und des Geltungsanspruchs zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Gruppen von Werten. Das ist völlig nachvollziehbar. Und in der Tat, wenn man die einen gegenüber den anderen verselbstständigt, dann kann eine Fehlorientierung das Resultat sein. Es gibt, wie sozusagen Ihr Ding, die Idee, wenn man jetzt die ethischen Grundwerte verabsolutiert und die moralischen und ökonomischen Werte vernachlässigt, dann hat man den Fundamentalismus. Wenn man die moralischen Werte verabsolutiert und die ökonomischen und die Grundwerte vernachlässigt, dann bekommt man den Moralismus. Und wenn man die ökonomischen Werte verabsolutiert, dann bekommt man den Ökonomismus. Das ist ein wenig grob gestrickt, aber der Gedanke, erstens, dass es sinnvoll ist, bei Werturteilen unterschiedliche Gruppen von Werten mit unterschiedlicher Reichweite und unterschiedlichen Begründbarkeitsanspruch zu unterscheiden und dass es nicht ratsam ist, eine dieser Gruppen absolut zu setzen. Diese beiden Gedanken, denke ich, sind plausibel. Und da kann man etwas von lernen. Ja, also ich habe natürlich jetzt erkennen lassen, dass mein Grad der Überzeugung von dieser Art von philologischer Ethik ein begrenzter ist, aber dass sie gar nichts darüber verraten, was wir tun, wenn wir uns in unserem Handeln, in unserer Praxis ethisch, moralisch, politisch orientieren, das würde ich auch nicht sagen, sondern wir sind schon eine Herausforderung dafür, was Sie da an Differenzierung herausarbeiten, anders zu erklären. Da sind wir dann aber auch gleich, denke ich, beim sprachanalytischen Ansatz. Und dazu will ich dann gleich übergehen. Die Metaethik, das ist eine Grafik, die ich auf Seite 254 gefunden habe. Die habe ich hier mit den Mitteln von Microsoft nachgebaut. Lässt sich in drei Grundpositionen differenzieren. Es gibt, also Metaethik ist einfach eine Theorie, die sich als Reflexionsstufe, als Meta Stufe über der Ethik begreift. Es gibt dann die Kognitivisten, die davon ausgehen, dass Metaethik Gegenstand von Erkenntnissen über irgendwelche Gegenstände ethischer Art ist. Es gibt die Non-Kognitivisten, die das bestreiten und sagen, nein, nein, in ethischer Sprache haben wir es nur mit dem Ausdruck von ethischen Haltungen, Gefühlen oder Ähnlichem zu tun. Und es gibt die Logisten, die dann, also die Non-Kognitivisten sind in irgendeiner Weise Emotivisten, weil letzten Endes handelt es sich hier um Gefühle. Und die Logisten sind dann letztlich Deontologen, das heißt, die erarbeiten eine logische Kategorie der Bewertungsmodi, ja, Imperativ, Aufforderung und so weiter, davon habe ich ja schon Gebrauch gemacht. In der ersten Gruppe geht es darum, moralische Attribute als objektive Eigenschaften zu begreifen. Allerdings sollte man hier klar sehen, so wie man das bei den Philologen sehen kann, nicht objektive Eigenschaften von Dingen und Personen, sondern objektive Eigenschaften, die sich auch losgelöst von Dingen und Personen erfassen lassen. Damit gibt es dann auch einen Begriff des Wertes. Der dann in zwei Gestalten gleich auftritt, nämlich einmal, dass unterstellt wird, Wert sei eine Funktion von Interesse. Alles das ist wertvoll, woran ich oder andere ein Interesse haben. Wobei Interesse als Inbegriff für Gefühlsantriebe steht. Und damit besteht dann in der naturalistischen Variante der kognitivistischen Metaethik eine starke Tendenz, Ausdrücke wie gut als letztlich gleichbedeutend mit angenehm, erfolgreich oder nützlich zu begreifen, also dem Interesse dienlich, und das Gute als äquivalent mit Lust oder Glück aufzufassen, darüber habe ich mich ja schon geäußert. Was aber dann gleich das Problem aufwirft, dass wir dann relativ rasch, weil ob etwas nützlich ist, ob etwas einem Interesse dienlich ist, lässt sich rein deskriptiv beschreiben, sind wir damit bei dem Problem der Naturalistic Fallacy und des Reduktionismus angelangt. Ja, es ist nicht möglich, ohne den Gegenstand des Wertes oder des Guten zu verlieren, dessen vollständige Reduzierbarkeit auf deskriptive Behauptungen zu unterstellen. Das wird dann mit dem Gedanken eines moralischen Sinns von den Intuitionisten unterfüttert. Da erkennt man durchaus wieder dieses eigentümliche Organ, was man bei den philologischen Theoretikern erlebt hatte, der moralische Sinn, ist auch dort eine letzte Instanz, wobei der Vorteil der Logik der Kognitivisten aber immer noch ist, dass sie genauer die logischen Formen reflektieren, aus denen sie dann die Werte als etwas, was nicht nur dem Interesse dienlich ist, sondern auch an sich als wertvoll vorgestellt wird, herausdestillieren. Die Non-Kognitivisten vertreten die These, dass moralische Äußerungen insgesamt vergleichbar ästhetischen Äußerungen als Ausdruck von Gefühlen. Und zwar kann man verallgemeinern oder typisieren als Billigung oder Missbilligung zu interpretieren sind und haben großen Wert darauf gelegt, dass es eben nicht nur darum geht, das Gefühl zum Ausdruck zu bringen, sondern zugleich mit dem Ausdruck des Gefühls andere dazu aufzufordern, entsprechend zu handeln. Und was wir auch schon in der philologischen Ethik gesehen haben, zur Ethik gehört, das hat schon Aristoteles so formuliert, eben nicht bloß das ethische Urteil, dass man sagt, das ist gut so, sondern es gehört das Handeln dazu, das letzte Glied einer ethischen Argumentation ist, und jetzt mache ich das, jetzt tue ich das, und jetzt sollst du das tun. Die Logisten haben, das habe ich schon inhaltlich zum Teil benutzt, die präskriptive Sprache genauer artikuliert, können einen genaueren Begriff für Imperative und Werturteile vorschlagen, können solche Ausdrücke, wie ich auch schon besprochen habe, wie erlaubt, geboten, verboten, freigestellt erklären und können insbesondere auch in der logischen Form herausarbeiten, wie in der deskriptiven Sprache gewissermaßen die letzte Instanz die Bejahung und Verneinung einer Behauptung ist, während in der präskriptiven Sprache sozusagen das letzte Urteil im Handeln besteht, im Tun. Hier wird, glaube ich, besonders deutlich, dass, und ich denke, das gilt für die unterschiedlichen Varianten der sprachanalytischen Ethik insgesamt, dass der Akzent dabei darauf liegt, Ethik als Klärung dessen, was man immer schon im ethischen Beraten, in der ethischen Deliberation und in der ethischen Beurteilung von Handlungen gewöhnlich tut. Ich zitiere dazu Annemarie Pieper: Das allen nicht-normativen, deskriptiven Modellen der Ethik gemeinsame besteht darin, dass kein Anspruch erhoben wird, ein Kriterium oder einen Maßstab an die Hand zu geben, für mittels derer über die Moralität von Geltungsansprüchen entschieden werden kann. Vielmehr wird das im alltäglichen Selbstverständnis von Menschen enthaltene Normen- und Wertsystem im Zusammenhang mit typischen Situationen, Verhaltensweisen und Redewendungen unter verschiedensten Gesichtspunkten dargestellt und erläutert. Und eigentlich von der inneren Struktur der Argumentation ist mit diesen phänologischen und den sprachanalytischen Ethiken sind gewissermaßen die beiden Seiten, gewissermaßen der Inhaltsintuitionismus und die Analyse der logischen Form der Theorien der Ethik abgehandelt, und man kann durchaus hier die Frage der Komplementarität, die ich eingangs angedeutet habe, näher untersuchen. Annemarie Pieper geht aber jetzt noch weiter und diskutiert die evolutionären naturalistischen Ethiken als einen besonderen Begründungstypus. Darin sehe ich eine zur Kenntnisnahme, das ist verdienstvoll, des Problems des Verhältnisses von Ethiken und Wissenschaft. Es wird hier in Gestalt der evolutionären naturalistischen Ethik als Begründungstypus eine ethische Argumentation eingeführt, die sich ganz und gar auf wissenschaftliche Untersuchungen stützt. Allerdings, und das ist gewissermaßen meine kritische Bemerkung dazu, ist dies ein höchst einseitiger und man könnte auch sagen implizit polemischer Rückbezug auf Wissenschaft. Es ist nämlich Rückbezug auf Wissenschaft von menschlicher Praxis in Gestalt der Soziobiologie. Das impliziert, dass die Gesamtheit der Gesellschaftswissenschaften, der Geistwissenschaften, geschweige dann solche anrüchiger Dinge wie der Kritik der politischen Ökonomie oder der Psychoanalyse, als nicht existent unterstellt werden. Das ist schon heftig. Und in der Tat, kann man also in der entsprechenden Literatur auch nachlesen, es wird unterstellt, allein die Soziobiologie hat im Ansatz die Struktur einer Wissenschaft, alles was da sich noch in Bezug auf menschliche Praxis in den letzten, kann sagen, 300 Jahren entwickelt hat, das ist bloß Ideologie. Das ist gewissermaßen hier die Unterstellung und das setzt natürlich voraus, dass hier eine Auseinandersetzung darüber aufzunehmen wäre, wie eigentlich der Stand der Entwicklung der Wissenschaften von Gesellschaft, Geschichte und individueller Lebenspraxis heute zu beurteilen ist. Das würde hier den Rahmen sprengen. Interessant finde ich auch, dass Edgar Morscher, den ich hier zitiert gefunden habe, die hier noch einen draufsetzt, indem er behauptet, was sie als evolutionäre naturalistische Ethiker machen, sei, Zitat, eine rein empirische Untersuchung moralischer Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich auf die Evolutionstheorie stützt. Und das letzte habe ich schon besprochen, ne? Die Biologie als einzige Quelle einer wissenschaftlichen Behandlung von Geschichte und Gesellschaft. Wie gesagt, Ökonomie, Soziologie, Psychologie, alles Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften oder gar Marxismus und Psychoanalyse, alles als ideologischer Kram beiseite zu legen. Aber noch interessanter ist meines Erachtens diese These von der rein empirischen Untersuchung. Das ist hier der zum Programm erhobene Empirismus. Die Vorstellung, was natürlich dann gar nicht wahr ist, aber die Vorstellung wird programmatisch hier vorgetragen, man könne Wissenschaft dadurch betreiben, dass man einfach nur rein empirisch Ergebnisse sammelt. Und wie wir natürlich aus der Wissenschaftstheorie spätestens seit den 1960er Jahren wissen, funktioniert Wissenschaft einfach so nicht. Wissenschaft ohne Theoriebildung, und Theoriebildung ist nicht einfach das Nebenergebnis empirischer Datensammlung, funktioniert gar nicht. Eine Wissenschaft ohne theoretische Anstrengung kann es gar nicht geben. Auch die Physik, die Chemie, die Biologie, auch die Darwin'sche Evolutionstheorie ist nicht nur Resultat empirischer Sammlung, sondern ganz dezidiert Resultat theoretischer Umbrüche und Fassungen. Sie berufen sich, denke ich, durchaus zu Recht, wobei sie behaupten allerdings, es gebe einen wichtigen Unterschied zwischen ihm und ihnen, auf Herbert Spencer, den Vater, kann man sagen, des Sozialdarwinismus im 19. Jahrhundert mit seinen kruden Rassentheorien und seinen Theorien über Eugenik, zu Recht berüchtigt inzwischen. Und die Frage ist natürlich, Sie sagen, dass das so schiefgelaufen ist bei Spencer nicht daran, dass er einen zu frühen Stand der Evolutionsforschung und Evolutionstheorie zugrunde gelegt hat. Sie legen den Stand des späten 20. Jahrhunderts zugrunde und werden deswegen nicht so einen Unsinn betreiben. Aber die Frage ist natürlich, ob der Anspruch, die Gesamtheit des Standes der wissenschaftlichen Debatte zu Geschichte und Gesellschaft und zu individueller Lebenspraxis beiseite zu räumen und gewissermaßen auf biologischer Grundlage neu anzufangen, ob das in irgendeiner Weise begründbar ist. Der zentrale Gedanke jedenfalls der evolutionären Ethik, der ist soweit, glaube ich, sogar nachvollziehbar, ist, dass es einen Selektionsvorteil der Gruppenbildung gibt. Also, wenn Menschen alle, jeder für sich, im Sinne des methodologischen Individualismus und des possessiven Individualismus agieren würden, dann wäre die menschliche Gattung schon sehr früh untergegangen. Das, glaube ich, ist evolutionstheoretisch gut begründet. Ob das aber dazu reicht, die Entstehung menschlicher Vorstellungen von Politik, Moral, Ethik und so weiter zu erklären, da habe ich meine Zweifel. Es hat das Problem, dass hier so etwas versucht wird wie eine ganz allgemeine biologische Theorie der Geschichte. Sicherlich kann man darüber nachdenken, und das ist sicherlich auch der berechtigte Kern der Soziologie, was an der biologischen Ausstattung der Gattung Homo sapiens sapiens die Voraussetzung dafür gebildet hat, dass die Menschheit dazu in der Lage ist, eine Geschichte zu entwickeln und historische, politische Ökologien aufzubauen. Aber im Unterschied zu den Bibern, das hat mein Freund Alain Lipietz, finde ich, klassisch argumentiert, gibt es eben nicht die eine Ökologie der Menschheit, sondern die Menschheit ist dazu in der Lage, Arten und Formen ihrer Einführung in die Biosphäre zu entwickeln, die sie selber historisch gestaltet, wenn auch unter Gegebenheiten. Also man darf das, glaube ich, nicht in das traditionelle Bild der Befreiung der Menschheit von der Natur oder gar der Herrschaft der Menschheit über die Natur einordnen, sondern man muss sehen, dass auch, und ich meine, da sind wir ja bei den gegenwärtigen Ereignissen, muss man das nicht groß bebildern, auch sozusagen die gegenwärtige Ökologie der Menschheit ist eine Einbettung in die Biosphäre und nicht etwa deren Ersetzung oder Beherrschung. Soweit, denke ich, kann man mit dem Argument des Selektionsvorteils der Gruppenbildung als Moralbegründung umgehen, dass man sagt, es ist zu viel, was da beansprucht wird, nämlich gleich die gesamte Menschheitsgeschichte daraus zu erklären. Es ist zu wenig, weil damit die besondere Historizität und auch die historischen Umbrüche, die die Menschheit immer wieder vollzogen hat, zuletzt in dem großen historischen Umbruch zur Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise zwischen 1350 und 1850, die werden ausgeblendet. Insofern ist es zu wenig. Die Annemarie Krieger, hat selber hier nochmal Einwände zusammengefasst, die einerseits gegen den Anspruch, andererseits auf das methodische Verfahren und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse gerichtet sind. Ich zitiere die Einwände: Man kann eine Naturgeschichte des Seins, nicht aber eine Naturgeschichte des Sollens im Evolutionsprozess aufzeigen. Also Verwechslung von Genesis und Geltung, naturalistischer Fehlschluss. Zweitens, die Evolutionsgeschichte klärt es über unsere Stammesgeschichte auf, aber eine solche Erklärung ist weder eine Begründung noch eine Rechtfertigung. Die wichtigste Aufgabe der Humanethologie und Humansoziobiologie besteht darin, die Ursachen der Befreiung des menschlichen Verhaltens von angeborenen Programmen aufzuklären, im Vergleich zu seinen tierischen Verwandten und nicht etwa die letzten Spuren solcher biologischen Fesseln aufzuspüren. Ich habe das etwas radikaler formuliert. Ich denke, man muss nicht bloß die Befreiung, sondern die spezifische Produktivität dieser Befreiung, die eben neue Formen menschlichen Lebens und Zusammenlebens produziert. Dann, die evolutionäre Ethik trägt nichts zur Lösung der Frage dabei, was sollen wir tun? Zitat, da die biotischen Wurzeln der Moral nicht als rationales Kriterium zur Beurteilung der normativen Richtigkeit von Handlungen fungieren können. Das ist soweit erstmal nur eine Variante des Naturalistic Fallacy Arguments. Ich würde das aber gleich dadurch ergänzen, dass angesichts der Historizität von Moral, sozusagen, dass diese Allgemeinheit der Menschheitsgeschichte als solcher auch in der Tat dann nicht geeignet ist zu konkreten Moral, konkreten Ethiken und konkreten Deliberationen Stellung zu nehmen. Und schließlich, und das finde ich durchaus nachvollziehbar, ist aber keine neue Kritik, sondern ein Resümee, eine Theorie, die sich nicht eigentlich für das Ethos als solches, interessiert, sondern die empirischen Voraussetzungen untersucht, unter denen sich in der Stammesgeschichte die Herausbildung norm- und wertorientierten Handelns als vorteilhaft erwies. Wenn das so ist, und im Tier-Mensch-Übergangsfeld kann man in der Tat sozusagen bestimmte, ich würde sagen, Proto-Ethiken und Proto-Moralen und Proto-Praxis entwickeln, dann ist aber nicht einzusehen, Zitat, warum man den Beitrag der Biologie zur Ethik mit dem grandiosen Titel evolutionäre Ethik dekorieren soll. Dass es da einen Beitrag gibt, will ich nicht bestreiten, aber in der Tat ist das nicht geeignet, tatsächlich eine Moralbegründung zu leisten. Als Viertes wird jetzt noch von Annemarie Pieper, und das sozusagen mit starkem positiven Akzent, werden noch die Leiblichkeits- und Gefühlsethiken angeführt, die den Vorzug haben, so betont sie das, und ich würde das jetzt noch ein bisschen anders akzentuieren, die Animalität des Menschen als solche zu thematisieren. Entgegen der von Günther Anders kritisierten Apokalypseblindheit und im Sinne einer Heuristik der Furcht, wie Hans Jonas das formuliert hat, sehen diese Theorien der Ethik die zentrale Aufgabe in so etwas wie der Wiederbelebung des Gefühlsaufseites. Hier gehören die Philosophie der Leiblichkeit, wie wir sie bei Merleau-Ponty, Hans Blumenberg und Hermann Schmitz wirklich dazu finden, aber auch die Theorien der emotionalen Intelligenz, danke, wie sie Daniel Goleman, Ronald de Sosa und Meyer Seethaler formuliert haben, aber auch durchaus hier am Institut die Reflexionen über Körperlichkeit und Gefühle, wie wir sie bei Gunter Gebauer oder bei Hegel Landwehr finden. Der zentrale Gedanke ist eigentlich der, dass, und da kann man durchaus wieder die Brücke zur Soziobiologie herstellen, dass es durchaus sinnvoll ist, die eigentümliche Widersprüchlichkeit und Materialität menschlicher Praxis zu thematisieren, die sich aus ihrer humanbiologischen und humanökologischen Fundierung ergibt. Menschen sind nicht losgelöst von ihrer Geschlechtlichkeit, was nicht heißt, dass sie notwendig zweigeschlechtlich sind. Menschen sind nicht losgelöst von ihrer Geburtlichkeit, wie Hannah Arendt das genannt hat, Natalität und ihrer Sterblichkeit. Das gehört zu ihrem Leben dazu und die Art, wie sie damit umgehen, in ihren Gefühlen, in ihrem Erleben ihrer selber, gehört in der Tat zu einer als gewissermaßen Elementarebene der Reflexion zu jeder anspruchsvollen Theorie der Ethik dazu. Ich will jetzt aber, bevor Schluss ist, doch nochmal ein paar Fragen aufwerfen. Erstens, die deskriptiven Ethiken sollten ja eigentlich nur gewissermaßen den Beitrag der Wissenschaften, der gesellschaftlichen Praxis, man könnte sagen, übersetzen, das wäre meine Haltung, oder ersetzen, wie das von den meisten hier genannten gesagt werden muss. In der Tat, wenn ich keine Ahnung habe, was Menschen sind und was so auf der Erde unter ihnen und im Verhältnis zur Biosphäre geschieht und zu leisten ist, dann kann ich nicht wirklich über ethische Fragen beraten. Insofern ist der Beitrag der deskriptiven Ethik als Übersetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es über menschliche Praxis gibt, von zentraler Bedeutung. Allerdings muss sehr sorgfältig aufgepasst werden, dass eine solche deskriptive Ethik nicht unter der Hand das Prinzip der gleichen Freiheit, was für mich ein grundlegendes politisches Prinzip von großer ethischer Bedeutung ist, verletzt. Sicherlich ist es richtig, dass ein Kranker andere Bedürfnisse hat als ein Gesunder, dass ein Junger oder ein Kind andere Bedürfnisse hat als ein Greis, als solche auch keine Greise. Männer auch andere Bedürfnisse haben als Frauen, wenn man das sorgfältig betrachtet, nicht überschüssig. Das darf aber nicht dazu führen, dass sie herabgestuft werden und gesagt wird, auf sie muss man hier keine Rücksicht nehmen. Das Prinzip der gleichen Freiheit verlangt, dass alle, so wie sie leben stehen, in ihrer Befindlichkeit als Subjekte respektiert werden und die ihnen zugänglichen Chancen für eine Beteiligung am Prozess von Deliberation und Praxis erhalten. Und da sind die meisten deskriptiven Ethiken sehr unsensibel. Ich habe das schon mit Gemein und Edel bei den Philologen thematisiert, aber da lassen sich, wenn man genauer hinguckt, in anderen deskriptiven Ethiken entsprechende geschlechtliche, klassenbezogene, kulturbezogene Voreingenommenheiten in jeder Menge ausmachen. Und dann ist meines Erachtens noch ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass in der Ethik das Prinzip der unmittelbaren Gegebenheit einen anderen Stellenwert hat als in den theoretischen Disziplinen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gelesen haben oder mal als Film gesehen haben. Es gibt eine sehr schöne Episode in Mark Twain's Huckleberry Finn, nämlich Huckleberry Finn, der mit dem, ich glaube, da muss man noch sagen, Neger Jim, der geflohen ist, ein entflohener Sklave auf einem Floß unterwegs ist, auf dem Mississippi, macht sich gewaltige Gewissensbisse, dass er diesen Verbrecher nicht den Behörden gemeldet hat. Sein Gewissen sagt ihm, dieser Jim, mit dem du hier zusammenlebst, ist ein Verbrecher, denn er gehört anderen Leuten und er hat sich ihnen entzogen. Und du musst das den Behörden melden, du musst ihnen sagen, wo sie diesen Verbrecher wieder einfangen können, damit er seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Und das ist ihm moralisch quälend evident. Aber meines Erachtens ist ein sehr schönes Beispiel, was diese unmittelbare Evidenz wert ist. Nämlich gar nichts. Also die Evidenz, das Böse tun zu müssen aus moralischer Verpflichtung, seinen Freund zu verraten, der vor dem Sklavenhalter, die ihn verfolgen, flieht, wird von ihm als unmittelbare moralische Evidenz erlebt, Ich glaube, da gibt es auch gar keinen Zweifel. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, irgendwie erlebt das doch nicht als Evident. Doch, doch, er erlebt es als Evident. Das ist das, was sein Gewissen ihm dauernd sagt. Und man kann natürlich sagen, ah, ich habe auch ein sensibleres Gewissen. Mein Gewissen wird mir sowas Dummes nicht erzählen. Muss man hinschauen. Das eigene Gewissen, und ich glaube, das Beispiel Huckleberry Finn ist vielleicht etwas gemein, aber Gemeinheit führt auch zur Erkenntnis. Es gibt in der Ethik und der Moral keine unmittelbare Verbindlichkeit, keine unmittelbare Evidenz. Gerade wenn man dabei ist, und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für moralische und ethische Argumentationen, sich selbst zu verändern, dann geraten die Unmittelbarkeiten der Evidenz ins Schwimmen. Dann kann man sich vielleicht gerade noch klar machen, eigentlich ist das doch folglich. Aber man hat dabei ein dummes Gefühl. Man merkt, dass man sich von dem, was man früher mal für evident hält, entfernt. Hat es aber noch nicht abgestreift. Und genau das muss eine anspruchsvolle Theorie der Ethik begreifen. Und, damit kann ich zum Schluss kommen, deskriptive Ethiken müssen sich als Übersetzungsformen der wissenschaftlichen Erkenntnisse über menschliche Praxis begreifen und nicht als deren Ersatz. Nächstes Mal werde ich die normativen Ethiken wieder gestützt auf Annemarie Giebler diskutieren. Sie hat hier die transzendentalphilosophischen, existenzialistischen, eudämonistischen, weil das ist im Lateinischen abgebildet, vertragstheoretischen, traditionalen, materialistischen und lebensweltlichen normativen Ethiken. Und ich will versuchen, nächstes Mal denen in ähnlicher Weise auf den Grund zu gehen und, wenn man so sagen darf, auf die Schliche zu kommen. Vielen Dank.